Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Morgen. Ich gehöre in diesem Dachkonzept zu den Migranten in Österreich. Ich komme aus Deutschland und arbeite als Leiterin im Kinderherzzentrum in Wien. Und mir ist die Aufgabe zugeteilt worden, etwas über Echokardiographie im Rahmen der PRH bei angeborenen Herzfehlern Ihnen zu berichten. Es kommen jetzt ungefähr, ich habe bei Ihnen mitgezählt, Sie hatten 25 Folien, Sie kriegen jetzt doppelt so viele. Da müssen wir schnell ein bisschen durchgehen, aber wer sich da vertieft mit beschäftigen möchte, ich habe mal die große Publikation, in der Sie eine Vielzahl der Bilder nachsehen können oder auch das nachlesen können, in dem 2010 veröffentlicht. Das ist für Sie eine Hilfe und ich bedanke mich auch bei dem Kompetenznetz für angeborene Herzfehler, die mir eine Folienvorlagen zur Verwendung hier mit zur Verfügung gestellt hat. Jetzt fangen wir an. Die Echokardiographie hat ihre Indikation grundsätzlich in der initialen Diagnosestellung. Das heißt, wenn der Patient symptomatisch wird oder wenn aus anderen apparativen Untersuchungen pathologische Befunde vorliegen. Wir benutzen es als Screening-Tool bei Risikopatienten, von denen wir wissen, beispielsweise dem Down-Syndrom, dass sie dazu neigen können. Und wir benutzen es natürlich als Instrument für das Follow-up. Das heißt, bei einer bekannten PH kontrollieren wir die Therapie und können Aussagen machen über die Krankheitsprogression. In der Differentialdiagnose, warum eine pulmonale Hypertension vorliegt, wir haben es im ersten Vortrag schon gehört, muss man in verschiedene Richtungen denken. Die Hauptsäulen sind die Frage nach einer Linksherzerkrankung im Rahmen der angeborenen Herzfehler, hier insbesondere die Klappenerkrankungen. Es sind die Schandwezien, von denen wir jetzt schon gehört haben. Dazu gehört nicht nur der ASD und VSD, sondern noch weitere, auch teilweise komplexe Herzfehler. Und es gehört natürlich die Erkrankung der Lunge, das heißt die akute Lungenembolie kann die PH ausmachen oder andere Ursachen, Sarkoidose, andere Bindegewebserkrankungen und vieles mehr. Die Echokardiographie stützt sich, oder das, was ich Ihnen vorstellen möchte, sind nicht die ganz modernen, manchmal rein wissenschaftlich angewendeten Techniken, sondern es sind Kriterien, die Sie möglicherweise in der täglichen Praxis auch benutzen können. Das heißt, wir haben morphologische Kriterien, wir haben hämodynamische Parameter und wir haben funktionelle Parameter. Und die, die hier aufgeführt sind, die würde ich jetzt gerne mit Ihnen nach und nach besprechen. Ein morphologisches Kriterium ist die Größe des rechten Vorhofs. Es gibt für alles inzwischen Normwerte. Die Angaben hier zu den Publikationen auf meinen Folien sind aktualisiert in dieser genannten Publikation. Die Größe des rechten Vorhofs bestimmen Sie am besten im Vierkammerblick oder im subkostalen Blick. Und normalerweise, schon vom ersten Eindruck, ist der rechte Vorhof kleiner als der linke Vorhof. Gleichen sich die Größen an oder ist der rechte Vorhof sogar größer? Ist das ein erster Hinweis, dass eine Druckerhöhung im Pulmonalkreislauf vorliegen kann? Was Sie auch messen können, ist die Fläche. Und wenn Sie sich entscheiden sollen, nehme ich jetzt die Fläche oder nehme ich die Diameter anterior-posterior und seitlich, dann muss man sagen, wenn Sie eine ausreichende Bildqualität haben, dann empfiehlt sich die Planimetrie, das heißt die Fläche, zu benutzen und ansonsten benutzen Sie eben die Diameter. Eine Volumetrie, das wird allgemein nicht empfohlen. Hier sehen Sie, wenn Sie diese subkostale Anlotung verwenden und sich den Farbdoppler zusätzlich zu Hilfe nehmen. Das heißt, neben der Größe des rechten Vorhofs können Sie eine Idee davon bekommen, ob ein erhöhter Druck im rechten Vorhof vorliegt. Das heißt, je nachdem, wie der Shunt über einem kleinen Vorhofseptumdefekt ist, wie Sie das hier sehen, können Sie sagen, ob ein links-rechts, wie man das hier sieht, systolisch, die rote Farbe, oder ein rechts-links-Shunt, diastolisch hier, und damit ein bidirektionaler Shunt vorliegt. Zusätzlich können Sie erkennen, ob das interatriale Septum eventuell nach links deviiert ist. Das alles Hinweise auf eine Druckerhöhung auf Vorhofebene. Wenn man sich jetzt dem Herzen weiter nach dem Vorhof, dem Ventrikel nähert, muss man sagen, auch hier gibt es viele Dimensionen, die Sie standardisiert messen können. Eine davon ist die Anlotung oder die Durchmesserbestimmung entweder in der langen Achse oder im Vierkammerblick. Auch hier gibt es definierte Stellen, wo Sie das messen sollen, nämlich einmal hier an der Herzbasis oder in der Mitte des rechten Ventrikels. Wie gesagt, für alles die Werte, die hier stehen, sind alles Normwerte für Erwachsene. Und Sie können natürlich die Länge des rechten Ventrikels dazu bestimmen. Diese Beurteilung des rechten Ventrikels in der parasternal langen Achse, wie hier oben, oder in der kurzen Achse, können Sie auch benutzen, um sie ins Verhältnis zu setzen zur Größe des linken Ventrikels. Und Sie bilden daraus eine Ratio. Normalerweise ist der rechte Ventrikel von der Größe nur etwa 60% des linken. Und Sie sehen hier angeführt, wie sich dieses Verhältnis bei höhergradiger Druckbelastung des rechten Ventrikels ändert. Das können Sie selbstverständlich auch hier im M-Mode-Bild machen. Das ist ein bisschen mühsam hier mit der Maus, aber wegen der Videoübertragung muss ich das mal so versuchen. Was Sie zusätzlich in der kurzen Achse beurteilen können, ist, wie sich das Septum bewegt. Das heißt, wir haben normalerweise eine runde Form des linken Ventrikels. Und zwar während des gesamten Herzzyklus, während der Systole und der Diastole. Das heißt, die Drucke im linken Ventrikel sind sowohl systolisch als auch diastolisch höher als der Druck im rechten Ventrikel. Das ist so ein ganz typisches Ultraschallbild, das Sie dann erhalten. Was passiert, wenn Sie eine Situation haben, bei der das nicht der Fall ist? Dann haben Sie eine abnorme Septumbewegung. Also Sie sehen hier das, den Vierkammerblick, die rechte Herzkammer, den rechten Vorhof, die linke Herzkammer. Und wenn ich dieses Video jetzt mal starte, dann sehen Sie, dass der linke Ventrikel wie der Buchstabe D, also ein D-Shape bekommt. Das ist eine ganz typische, ein ganz typisches Echobild bei einer Druckbelastung, bei einer hochgradigen Druckbelastung des rechten Ventrikels. Das heißt, das Septum, das interventrikuläre Septum, wird nach links geschiftet, und zwar systolisch und diastolisch, sodass das, was ich eben genannt habe, das heißt die Druckverhältnisse, dass es eigentlich links höher ist, dass sich das umkehrt. Das heißt, der rechtsventrikuläre Druck, systolisch, diastolisch, übersteigt den des linken. Und was Sie dann sekundär beurteilen können, sehen Sie hier in diesem kleinen Bild unten, ist, dass sich durch diese Situation der diastolische Einstrom in den linken Ventrikel verändert. Das heißt, diese EA-Ratio, die wir im Doppler messen können, die kehrt sich um. Und das ist ein Grund oder ein Zeichen dafür der schlechten Füllung des linken Ventrikels und damit eventuell dann in der Konsequenz auch verbunden der reduzierten Auswurfleistung, weil der linke Ventrikel kein Blut mehr erhält. Das Ausmaß dieser abgeflachten Septumbewegung korreliert mit der Schwere der pulmonalarteriellen Hypertension, mit dem Druck im rechten Vorhof, mit dem Herzzeitvolumen, wie ich das eben angedeutet habe. Klinisch korreliert es mit der Belastbarkeit des Patienten, mit der Prognose des Patienten hinsichtlich der Mortalität oder der Notwendigkeit einer Lungentransplantation. Und Sie können diesen Parameter benutzen, um Ihre Therapie zu überprüfen. Das heißt, der kann sich ändern unter entsprechenden Therapien, wie Sie sie heute noch hören werden. Sehen Sie ein solches Bild mit einem Perikarderguss, dann ist das ein prognostisch sehr ungünstiges Zeichen. Das heißt, der Perikarderguss zeigt Ihnen an, dass Sie in eine höhergradige, vielleicht sogar terminale Situation der Druckerhöhung im rechten Ventrikel gekommen sind. Die Größe des Perikarderguss sagt Ihnen etwas über den Druck im rechten Vorhof, aber nicht über den absoluten Druck in der Lunge. Und es ist der stärkste Prädiktor. Ich habe hier nochmal so eine Folie, wo Sie das im Vergleich sehen, mit so einem Grafik mitgebracht. Es ist der stärkste Prädiktor für die Morbidität und die Mortalität. Ein ganz einfacher Parameter, aber schon für Sie auch ein Warnzeichen dafür, dass es diesen Patienten wirklich sehr schlecht geht. Was Sie noch messen können im zweidimensionalen Echo, ist die Größe der Pulmonalarterien. Sie sehen das hier in dieser Grafik dargestellt. Es gibt auch hier definierte Stellen. Das heißt, einmal den Diameter auf Höhe der Aortenklappe und einmal im Bereich des Pulmonalarterienhauptstammes. Die Pulmonalarterienäste können Sie in dieser Anlotung gut sehen, aber insbesondere die RPA, die rechte Pulmonalarterie, auch wenn man von suprasternal, wo man sonst den Aortenbogen schallt. Das waren die morphologischen Kriterien. Und wir kommen jetzt zu den hämodynamischen Kriterien. Das heißt, der goldene Standard ist noch immer, und das muss auch so sein, die invasive Diagnostik, wenn eine pulmonalarterielle Hypertension vermutet wird. Wir können uns aber dieser Hämodynamik nähern. Und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne ein paar Parameter vorstellen. Es ist zum einen die Trikuspidalklappeninsuffizienz. Wenn man mit der echokardiographischen Untersuchung beginnt und eine Vierkammerblickeinstellung wählt und den Farbdoppler zuschaltet, dann sieht man manchmal ein solches Bild. Diese Regurgitation, dieser Rückstrom über die Trikuspidalklappe in den rechten Vorhof, die Trikuspidalklappeninsuffizienz. Wenn Sie eine solche finden, dann können Sie, wenn der Druck erhöht ist oder andersrum gesagt, bei einem erhöhten Druck im rechten Ventrikel, heißt in der Pulmonalarterie, ist die Wahrscheinlichkeit, die Prävalenz sehr, sehr hoch, dass Sie eine Undichtigkeit an der Trikuspidalklappe finden werden. Das heißt, je schwerer die pH ist, umso schwerer ist die Ausprägung der Trikuspidalinsuffizienz und führt sekundär dann auch zu einer zusätzlichen Volumenbelastung des rechten Herzens. Das handelt sich aber bei der Trikuspidalinsuffizienz nicht um einen Herzfehler, sondern es ist eine funktionelle Insuffizienz. Das heißt, der Annulus dilatiert, der Halterapparat durch die Größe, zunehmende Größe des rechten Ventrikels, und die Segel können nicht mehr koaptieren und deswegen entsteht diese Undichtigkeit. Die Trikuspidalklappeninsuffizienz reflektiert für Sie die Spitzengeschwindigkeit im CV-Doppler, reflektiert die Druckdifferenz zwischen dem rechten Vorhof und dem rechten Ventrikel. Das heißt, wir benutzen diese Dopplerverfahren ja stets und ständig. Wir kennen diese modifizierte Bernoulli-Gleichung, die uns umrechnet, eine Geschwindigkeit in einen Druckunterschied, in einen Druckgradienten. Und wenn wir das messen, diese Druckdifferenz, wenn wir den CV-Dopplerstrahl hier einlegen, dann bekommen wir eine Geschwindigkeit, und wenn wir die in diese Formel einsetzen, dann gewinnen wir einen Eindruck von den Druckverhältnissen im rechten Ventrikel. Und wenn keine Obstruktion, keine Pulmonalstenose vorliegt, dann ist dieser Druck auch dem in der Lunge. Berücksichtigen muss man dann natürlich noch, dass man den Rechtsvorhofdruck, den rechtsatrialen Druck hinzuzählen muss. Diese einfache Methode, diese einfache Diagnostik hat die höchste Sensitivität und Spezifität aller non-invasiven Verfahren. Das heißt, hat eine ganz, ganz hohe Wertigkeit im Rahmen nicht nur der Diagnostik angeborener Herzfehler, sondern der pulmonalen Hypertension insgesamt. Das heißt, hier sehen Sie das mal im Dopplerstrahl hier nochmal dargestellt, die Trikuspidalinsuffizienz, Sie messen die Geschwindigkeit, und es ist ja in den Echokardiographiegeräten unterlegt, sodass Sie nicht selber rechnen müssen, sondern diese Werte direkt bekommen. Es gibt ein paar Probleme damit, das heißt, man muss damit sehr sorgfältig umgehen, will heißen, man kann zu hoch oder zu niedrig messen. Das heißt, man hat manchmal das Problem, dass der Dopplerstrahl unzureichend mit dem Jet in der Trikuspidalklappe ausgerichtet ist. Dann können Sie den Farbdoppler dazu nehmen. Sie können verschiedene Anlotungen benutzen. Wenn Sie eine geringe Insuffizienz haben, ein unzureichendes Signal, auch da kann man sich helfen durch Kontrastmittel-Echokardiografie. Wir gehen, wenn wir das analysieren, meistens von einem rechtsatrialen Druck von 5 mm Hg aus. Trotzdem muss man sagen, der kann ja auch viel höher sein. Und das birgt eine gewisse Fehlerquelle. Und was ich schon erwähnt habe, wenn der rechte Ventrikel eine Ausflusstraktobstruktion hat, dann gilt das natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ob Sie das hier oben erkennen können, diese Variationen der Auslenkung dieses Jets, das ist die Atemvariabilität. Auch die müssen Sie berücksichtigen. Normalerweise misst man das in Endexpiration. Bei Kindern haben wir uns davon verabschiedet, die können wir praktisch unter dem 8. Lebensjahr nicht auffordern, die Luft anzuhalten. Die Erwachsenen haben dann einen gewissen Vorteil und können das optimal messen. Hier sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, die Bedeutsamkeit dieser Trikuspidalklappeninsuffizienz. Das heißt, wenn Sie eine Geschwindigkeit messen von etwa 2,8 Metern, dann entspricht das kleiner 35 mm Hg Quecksilbersäule, Druck im rechten Ventrikel, dann haben Sie wahrscheinlich keine pulmonale Hypertension. Je höher diese Geschwindigkeit ansteigt, müssen Sie nach anderen Kriterien schauen, die vielleicht Ihnen einen Hinweis geben, ob doch eine pulmonale Hypertension vorliegt. Das heißt, teilweise die, die ich schon besprochen habe, das heißt die Größe des rechten Ventrikels, die Größe des rechten Vorhofs und der Septumshift und so weiter. Haben Sie eine Geschwindigkeit hier über 3,4 Meter pro Sekunde, dann ist es höchstwahrscheinlich, und das ist auch versehen mit einem hohen Evidenzlevel, dass dort wahrscheinlich eine pulmonalarterielle Hypertension oder zumindest eine Druckerhöhung in der rechten Kammer vorliegen muss. Diese bisherigen Folien, die ich Ihnen gezeigt habe, diesen Vortrag kann ich auch halten, wenn wir gar nicht über angeborene Herzfehler sprechen. Ich würde Ihnen aber gerne eine Variante zeigen, wie Sie sich ein Vizium zunutze machen können, auch um den Druck in der rechten Herzhälfte zu bestimmen. Das heißt, Sie nutzen wieder diese Dopplertechnik und Sie messen die Akzeleration des Blutflusses über dem Ventrikel-Septum-Defekt. Und das reflektiert Ihnen die Druckdifferenz zwischen dem linken und rechten Ventrikel. Hier ist die Formel nochmal aufgetragen. Ich zeige Ihnen das hier mal im Beispiel. Das Gleiche kann man mit dem Duktus auch machen, das lasse ich jetzt mal weg. Hier sehen Sie die typische Anlotung, lange Achse, und Sie sehen hier im Farbdoppler diesen kleinen, wie auch immer, VSD. Wenn Sie jetzt hier den CB-Doppler einlegen und messen eine Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde, in die Formel eingesetzt, erhalten Sie eine Druckdifferenz vom linken zum rechten Ventrikel von 25 mm Hg. Den linksventrikulären Druck kennen Sie, weil Sie den Aortendruck kennen. Das heißt, wenn der Patient keine Aortenstenose hat, dann kennen Sie den linksventrikulären Druck, und wenn Sie den mit 100 Ihre 25 mm Hg abziehen, dann wissen Sie, dieser VSD macht eine arterielle Hypertension der Lunge, nämlich einen Druck im rechten Ventrikel und damit in der Lunge von 75 mm Hg. Das ist etwas, was man sich zunutze machen kann, wenn man einen VSD vorliegen hat und wenn man gleichzeitig vielleicht gar keine Trikuspidalklappeninsuffizienz bewerten kann. Die Druckbestimmung in der Lunge, die Trikuspidalinsuffizienz, misst ja den systolischen Druck, was häufiger oder zumindest auch in der invasiven Beurteilung natürlich von Bedeutung ist und auch die Definition der pulmonalarteriellen Hypertension gibt, ist der Mitteldruck. Auch dem können Sie sich nähern, indem Sie diese Doppleruntersuchungen und diesmal an der Pulmonalklappeninsuffizienz machen. Das heißt, die Pulmonalklappe loten Sie am besten an in der kurzen Achse. Sie haben hier eine Pulmonalinsuffizienz, das Dopplerprofil, und wenn Sie hier den Peak, also das heißt diese Geschwindigkeit messen, wieder in die Formel einsetzen, erhalten Sie den Mitteldruck. Wenn Sie sich besonders für den diastolischen Blutdruck in der Lunge interessieren, und das ist nicht ganz uninteressant, insbesondere im Zusammenhang mit den Linksherzerkrankungen, dann funktioniert das im Prinzip genauso, nur nehmen Sie hier diese Stelle des Dopplers, also nicht die Spitzengeschwindigkeit, sondern hier. Ansonsten ist es vergleichbar. Ein anderer Parameter, auch einen Parameter, der sich aus der Doppler-Untersuchung ergibt, ist die Akzelerationszeit. Die Akzelerationszeit ist eine feste Größe, wird mittels PW-Doppler gemessen und ist das Zeitintervall vom Beginn dieses Doppler-Signals bis zum Peak. Das hier ist die Akzelerationszeit. Das ist ein sehr wertvoller Parameter. Und ich zeige Ihnen, wie der unterschiedlich aussieht bei einem Gesunden und bei Patienten mit pulmonaler Hypertension. Das ist das, was Sie erwarten, normale Dopplerkurve. Das bekommen Sie, wenn Sie eine pulmonale Hypertension haben. Wir sagen im täglichen Klinikgebrauch immer, das ist eine zugespitzte pulmonale Flusskurve. Durch die Akzelerationszeit, die abfällt. Und was sehr häufig, ich will nicht sagen pathognomonisch ist, ist ein mitsystolisches Rückschlagen der Pulmonalklappe. Ein mid-systolic notching, wie wir sagen, was einfach was mit den Druckverhältnissen in der Lunge zu diesem Zeitpunkt zu tun hat im Vergleich zum rechten Ventrikel. Dann kommt es zu dieser Einkerbung und das ist bei schwerer pH ein guter Parameter. Wenn man das sieht, hat man auch einen Hinweis für die Ausprägung. Das heißt, wenn die Akzelerationszeit zum Beispiel hier einen bestimmten Wert unterschreitet, dann müssen Sie davon ausgehen, dass der Druck in der Pulmonalarterie relevant erhöht ist. Ein bisschen aufpassen muss man. Wenn die Funktion des rechten Ventrikels schlecht ist, wird das beeinflusst. Und die Compliance dieses, insbesondere bei Eisenmenger-Patienten, ja doch sehr starren pulmonalarteriellen Gefäßbetts, das wirkt sich auch auf diesen Parameter aus. Den nächsten Parameter, den ich Ihnen zeigen möchte, ist die Beurteilung oder die Parameter, die ich Ihnen anbieten möchte zur Beurteilung des rechtsatrialen Druckes. Wir haben ja schon die Größe gemessen, die Fläche gemessen. Wir können einfach den Durchmesser messen. Der Durchmesser der unteren Hohlvene unter der carboatrialen Junktion ist ein Parameter. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch Normalwerte bei Erwachsenen. Und wir können beurteilen, wie diese untere Hohlvene, die Weite der unteren Hohlvene variiert mit der Atmung. Das heißt, wir untersuchen im Prinzip generell im Liegen, mehrere Atemzüge. Wir lassen einmal kurz einatmen und beurteilen dann die Weite der unteren Hohlvene. Mit einer relativ hohen Sensitivität und Spezifität ist das ein Parameter für die Druckerhöhung im rechten Vorhof. Beatmete Patienten, da muss man vorsichtig sein, da geht das so nicht. Ich hoffe, dass diese Videos jetzt laufen, wenn Sie sich das angucken. Das ist hier die untere Hohlvene. Und hier ist das der Kollaps mit der Einatmung oder mit diesem Sniff-Manöver, während Sie bei diesem Patienten eine gleichbleibende Weite, praktisch keinen Kollaps mehr beurteilen können. Es gibt hier auch in dieser Arbeit zu finden den Kollaps, der Ihnen das Ausmaß dieses IVC-Kollaps plus die Weite, wo hier bei der Grenzwert bei 2,1 cm liegt, die Ihnen etwas über die Ausprägung sagt. Das heißt, eine sehr große untere Hohlvene, die nicht mehr kollabiert, ist für Sie ein starker Hinweis für eine Druckerhöhung im rechten Vorhof. Und was Sie dann noch machen können, ist der hepatische Doppler. Der hepatische Doppler gehört dazu, das ist ein Maß auch für den erhöhten rechtsatrialen Druck. Wenn dieser erhöht ist, wird der systolische Flow immer geringer und diesen Index, den Sie hier berechnen können, der verschiebt sich immer mehr und wird dann unter 1. Das ist der eine Parameter und man kann dann noch eine Füllungsfraktion, eine systolische, diastolische Füllungsfraktion berechnen. Auch hierfür gibt es Normalwerte um 55%. Ich glaube, das werden nicht so viele machen. Ich wollte es der Vollständigkeit halber, wie gesagt, nur gezeigt haben. Man denkt, pulmonalarterielle Widerstände kann man Nur messen mit einer Invasivdiagnostik. Man kann sich denen aber auch nähern mittels Echokardiographie. Und da gibt es einen Vorschlag, der kommt aus dem Bereich der angeborenen Herzfehler, im 2011 publiziert. Das ist eine Ratio zwischen dem Doppler der Tricuspidalklappeninsuffizienz, wie wir das eben schon gesehen haben, und dem Geschwindigkeitszeitintegral über der Pulmonalklappe, über dem RVOT. Wenn man diese beiden Werte ins Verhältnis setzt, bekommt man eine Ratio, die einem hilft zu unterscheiden, hat man einen erhöhten Druck in der Lunge aufgrund von zu viel Flow, wie beim VSD, oder ist der Widerstand erhöht? Das ist ein Parameter, der sich gut nutzen lässt, wenn man einen hohen Widerstand hat. Dann ist der sehr verlässlich. Und es gibt so einen Cut-off-Wert von 0,2. Das heißt, wenn man bei einem solchen Patienten entscheiden soll, ob der noch operabel ist oder nicht, dann muss man annehmen, bei einem Cut-off-Wert von über 0,2 ist der Widerstand in Wutteinheiten gemessen erhöht und möglicherweise ist der Patient nicht mehr operabel. Die letzte Gruppe der möglichen Analysen per Echokardiographie sind die funktionellen Parameter. Auch da gibt es einige, die auch Eingang gefunden haben in Leitlinien und die möchte ich Ihnen jetzt in den letzten 10 Minuten vorstellen. Nochmal zur Erinnerung: Der rechte Ventrikel kontrahiert anders als der linke Ventrikel. Das heißt, wir haben im rechten Ventrikel nicht wie beim linken eine konzentrische Kontraktion, wir haben vorrangig eine basoapikale systolische Bewegung. Und diese Tatsache benutzen wir oder diese Eigenschaft benutzen wir in echokardiographischen Untersuchungen. Zum Beispiel den linksventrikulären Exzentrizitätsindex. Schwieriges Wort, aber einfache Messung. Heißt, wir loten die Ventrikel in der kurzen Achse an. Wir haben hier den linken Ventrikel und haben den rechten Ventrikel. Wir beurteilen dieses Verhältnis des Anterior-Posterior und septolateralen Durchmessers des linken Ventrikels. Vergleichbar oder mit dem, was wir bei der abgeflachten Septumbewegung sehen, können wir diesen Index bestimmen. Ein volumenüberlasteter Ventrikel würde sich so darstellen, das heißt mit einem großen rechten Ventrikel und der Exzentrizitätsindex erhöht sich auf 1,4, während das in der Systole noch eine normale Situation ist. Hat man zusätzlich oder hat man eine Druckbelastung des rechten Ventrikels? Und Sie hatten es eben schon mal angedeutet, wie der Unterschied ist zwischen dem Eisenmenger und der pulmonalarteriellen Hypertension, beispielsweise idiopathisch. Dann finden wir häufig hier in der Systole noch eine erhaltene Konfiguration, nicht dieses D-Shape. Während das bei der zusätzlichen Volumenbelastung, insbesondere in der Diastole, umgekehrt ist. Das heißt, da wird der linke Ventrikel größer und die Septumbewegung flacht sich ab. Das heißt, eine Ratio, ein linksventrikulärer Exzentrizitätsindex über 1,0 ist für Sie ein Hinweis auf eine Druckbelastung und/oder Volumenbelastung des rechten Ventrikels. Hier sehen Sie das nochmal im Ultraschallbild dargestellt, dieser große rechte Ventrikel und dieser abgeflachte Septum, dieser kompromittierte linke Ventrikel. Dieser Index ist durchaus korreliert mit dem Überleben. Das heißt, wenn der Index sich verschiebt, dann verschiebt sich damit auch das Überleben und die Morbidität dieser Patienten. Das nächste, was Sie machen können, das werden vielleicht nicht so viele machen, grundsätzlich ist es aber möglich, ist die Fractional Area Change, das heißt, die Fläche des rechten Ventrikels wird gemessen in der Systole und in der Diastole und daraus berechnet sich diese fraktionierte Flächendifferenz. Die hat als Normwert, wenn man sich das merken möchte, 35%. Und ich habe hier unten mal aufgeschrieben, wie die sich verringert bei einer milden, moderaten oder schweren pulmonalarteriellen Hypertension. Das heißt, hier ist die 35-60%, das wäre der Normalzustand, dann bei einer eingeschränkten Änderung dieser Fläche und bei einer schweren pulmonalarteriellen Hypertension, wo man nur noch eine Flächenänderung von knapp 20% erhält. Diese Messung, die hat eine sehr gute Korrelation mit scintigraphischen Messungen, mit MRI-Messungen. Es ist eine Methode, die nicht ganz einfach ist, die fehlerbehaftet ist, weil nicht der gesamte Ventrikel immer erfasst werden kann, weil das Schallfenster zu schlecht ist. Ein Parameter, den sicher viele von Ihnen regelhaft messen, ist die TAPSE, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion oder auch TAM. Das ist der Messparameter für die longitudinale Funktion des rechten Ventrikels. Das heißt, wir haben hier den Vierkammerblick, wir legen den M-Mode in diesem durch den lateralen Tricuspidalklappenanulus und messen diese Distanz während der Systole. Und das ist ein ganz einfacher Wert, den man fast immer ermitteln kann. Und auch hierfür gibt es den Normwert für Erwachsene, der soll nämlich über 16 mm sein. Für Kinder gibt es auch Normwerte, die altersabhängig sind, gewichtsabhängig sind. Und ich habe sie hier der Vollständigkeit halber mal mit aufgeführt. Das Gleiche kann man mit dem Tissue-Doppler machen. Man erhält ein bisschen andere Werte, nämlich Zentimeter pro Sekunde. Und ich weiß nicht, ob jeder Tissue-Doppler erfahren ist. Also ich benutze es eigentlich fast nie. Aber trotzdem, das ist ein alternatives Verfahren. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die Normwerte, die erstellt worden sind, man kann diesen Wert messen im PW-Doppler, man kann im Tissue-Doppler messen. Die Werte unterscheiden sich so ein bisschen. Trotzdem muss man sagen, wenn die Ejektionsfraktion 12 ist, dann hat man mit einer sehr guten rechtsventrikulären Funktion zu rechnen, ansonsten mit einer eben eingeschränkten Funktion. Ein bisschen brauche ich noch. Ein Parameter, den ich hier nennen möchte, ist der Thai-Index. Dieses sieht aus wie ein sehr komplexes Dia. Der Thai-Index ist ein Parameter zur Beurteilung der globalen systolischen Funktion. Er benutzt Werte der Systole und der Diastole. Sie sehen hier die isovolumetrische Kontraktionszeit und die Relaxationszeit, die Ejektionsperiode. Und das Ganze hat man ein bisschen vereinfacht, wie man die ins Verhältnis setzt. Das heißt, der myokardiale Performance-Index oder Thai-Index kann berechnet werden durch die Zeit des Tricuspidalklappen-Öffnungsschluss, der Öffnungsschlusszeit geteilt durch die Ejektionszeit. Hier gibt es einen Normwert dazu, nämlich 0,4, und wenn dieser unterschritten wird, das zeige ich Ihnen, oder überschritten wird, dann ist das ein Maß dafür, eine Dysfunktion des rechten Ventrikels frühzeitig zu erkennen, ein starker Prädiktor für einen schlechten Outcome und ein Wert, der eigentlich regelhaft gemessen wird. Das nächste Bild fasst Ihnen das einfach nur nochmal zusammen, was Sie alles messen können. Und es gibt obere Grenzwerte, die Sie anlegen können. Das finden Sie alles in dieser Publikation und Sie bekommen dadurch ein Gesamtbild von der echokardiografischen Bewertung mit der Fragestellung pulmonalarterielle Hypertension. Die Werte, die sich am meisten durchgesetzt haben, die sehen Sie hier gelb unterlegt. Das ist die TAPSE. Das ist diese Vorwärtsbewegung des Tricuspidalklappenanulus im Doppler. Das ist die Veränderung der Fläche des rechten Ventrikels, der Thai-Index und, was ich jetzt nicht besprochen habe, die isovolumetrische Relaxation. in die Leitlinien geschafft, weil immer sehr zuverlässig messbar hat es der Perikarderguss und die TAPSE. Das heißt, Sie sehen hier alle Parameter für die Prognose einer pulmonalarteriellen Hypertension aufgeführt und hier gelb eingefasst die Echo-Werte, die bedeutsam sind. Das heißt, es reduziert sich dieses alles, was ich gesagt habe, auf wenige Werte. Der abgeschätzte Lungendruck, das wäre mir nochmal wichtig, ist nicht prädiktiv fürs Überleben. Es sind Größe vom rechten Vorhof und so weiter, Perikarderguss, aber nicht der Absolutdruck. Das lasse ich dann mal weg und wäre mir, das sind meine letzten Bilder jetzt, es wäre mir wichtig, noch zu vermitteln, wenn Sie sich mit angeborenen Herzfehlern beschäftigen, mit der Beurteilung des Drucks in der Lunge, es erfordert eine strukturierte Analyse des Einstroms ins Herz, des Ausstroms aus dem Herzen. Fließt zu viel in die Lunge, fließt zu wenig wie beim Eisenmenger? Wie ist die Pumpfunktion? Sind beide Ventrikel betroffen oder wie ist die ventrikuläre Interaktion gemessen, zum Beispiel an dem Exzentrizitätsindex? Und denken Sie quer. Überprüfen Sie, wenn Sie eine Tricuspidalklappeninsuffizienz haben, die eine hohe Geschwindigkeit hat, gibt es eine Obstruktion im Ventrikel, wie Sie das oben sehen, der Double Chambered Right Ventrikel, oder gibt es eine Pulmonalstenose, eine Klappenstenose, dann ist diese Tricuspidalinsuffizienz eben nicht Ausdruck dessen, dass eine pulmonale Hypertension, sondern nur ein erhöhter rechtsventrikulärer Druck vorliegt. Und mein letztes Bild ist wiederum die Bitte an Sie, die Patienten mit angeborenen Herzfehlern als Ganzes zu bewerten. Das heißt, Sie müssen den Patienten immer in seiner Gesamtheit bewerten. Sie müssen die Morphologie festlegen, Sie müssen die Hämodynamik sehen, um diese ganzen Dinge, die hier aufgeführt sind, Schanz, kleine Pulmonalarterien, pulmonalvaskuläre Probleme, die univentrikulären Herzen auseinanderzuhalten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.